Wir hören das für die heutige Predigt vorgeschlagene Wort aus dem Lukasevangelium, Kapitel 13. Einige berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder als alle anderen Galiläer gewesen sind, weil sie das erlitten haben? Ich sage nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Er erzählte ihnen aber auch dieses Gleichnis. Jemand hatte einen Feigenbaum, der war an seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, seit 3 Jahren komme ich nun und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Hau ihn ab. Warum soll er den Boten weiter entkräften? Er aber antwortete ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herumgrabe und ihn dünge. Vielleicht trägt er doch noch Frucht. Wenn nicht, dann hau ihn ab. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, Carola, die Dresdner Elbebrücke, erfreut nun die Grünen als Straßenlücke über dem braunen Elbewasser. Für Dresden mehr Rot, der Stau ist noch krasser. Noch krasser, dass niemand dran Schaden nahm, als es zum nächtlichen Einsturz kam. Dann wäre es ein schwarzer Tag noch geworden, mit Trauer und Klage an vielen Orten. So blieben nur Häme und ernsthafte Fragen. Wie steht es um Deutschland in unseren Tagen? Sehen wir schwarz, rot, grün oder blau? Wir warten bei gelb. Niemand weiß es genau. Tja, ob dieser Brückeneinsturz vielleicht doch so etwas wie ein symbolisches Ereignis war? Vielleicht sogar ein Warnschuss? Oder ist der Verfall nur ein Zufall, den wir nicht weiter beachten müssen? Beachtlich ist jedenfalls, dass nichts weiter passiert ist. Da hat der liebe Gott ein Auge drauf geworfen, so ähnlich soll sich unser Ministerpräsident geäußert haben. Und im ZDF wurde wohl von Schutzengeln gesprochen. Schön, dass es solche Statements in unserem Land noch gibt, sogar von offizieller Seite. Denn selbstverständlich ist das alles gar nicht. Die Erfahrungen können ganz andere sein. Wie viele schlimme Einstürze und Unglücke gab es und gibt es. Und dann fragen wir sofort, wo war da Gott? Warum hat er nicht eingegriffen und es verhindert? Das ist doch seine Aufgabe, oder? Wo waren die Schutzengel? Haben die geschlafen? Oder gibt es Gott und die Schutzengel gar nicht? Alles nur Zufall? Glück gehabt oder eben Pech? Fragen bleiben. Und sie kommen immer wieder hoch, wenn Schlimmes oder Unvorhergesehenes passiert. Da ist vor langer Zeit der Turm von Siloa eingestürzt, wohl ein Turm in der Stadtmauer Jerusalems, 18 Tote. Pfusch am Bau. Zahn der Zeit? Der TÜV geschlafen? Ein Erdstoß? Oder Terroranschlag? Oder warum? Und wo war Gott? Wo waren die Engel, die sein auserwähltes Volk beschützen? Was ist mit den Opfern? Keine Antwort auf diese Fragen. Oder doch? Wir haben dazu ein Wort von Jesus gehört. Wenn ihr nicht Buße tut, euer Denken und Verhalten ändert und auf Gott ausrichtet, heißt es, werdet ihr alle auf dieselbe Weise umkommen wie die 18, die der Turm unter sich begraben hat. Schocktherapie. Oder doch Therapie? Aber dieses Beispiel ist ja noch relativ harmlos. Unglücke passieren. Die Natur ist so. Und Verschleiß und Materialermüdung bringen so manches mit sich. Das lässt sich nicht immer verhindern. Aber manches dürfte und müsste nun wirklich nicht sein. Lukas 13 am Anfang. Einige kommen und berichten Jesus von einem haarsträubenden Ereignis. Am heiligsten Ort Israels, zur heiligsten Stunde des Gottesdienstes, als fromme Pilger beten und Gott ihre Opfer bringen, da lässt Pilatus diese Anbeter abschlachten. Ihr Blut vermischt sich mit dem der Opfertiere. Jesus, was sagst du dazu? Zunächst mal, was würden wir dazu sagen? Zuerst vielleicht, das ist empörend. Ein größeres Sakrileg ist kaum vorstellbar. Das ist Staatsterrorismus in Reinkultur. Pilatus, dieser hinterhältige Bluthund, dieser grausame Tyrann. Und dann würden wir wohl fragen, wo war da Gott? Wie konnte er das zulassen? Im Tempel! Schließlich würden uns die Opfer und die Angehörigen leid tun. Wir sprechen von unschuldigen Opfern. Komisch. Ich habe noch nie was von schuldigen Opfern gehört. Schon mal drüber nachgedacht? Ob es die auch gibt? Schuldige Opfer? Oder wäre das ein Widerspruch in sich selbst? Die Menschen damals dachten noch anders als wir heute. Ihr erster Gedanke war, Menschen, die Schlimmes erfahren, müssen auch schlimme Menschen sein. Sie haben mehr gesündigt als andere und Gott bestraft sie. Was sagt denn Jesus dazu? Er sagt nicht, dass das Unglück mit dem Turm oder das Verbrechen des Pilatus Strafen Gottes gewesen wären. Er sagt nicht, dass die Opfer schlimmer gesündigt hätten als alle anderen. Allerdings spricht er auch nicht von unschuldigen Opfern. Und Jesus teilt unsere Empörung über Pilatus nicht. Stattdessen sagt er etwas noch viel Empörenderes. Wenn ihr nicht Buße tut, euer Denken und Verhalten ändert und auf Gott ausrichtet, werdet ihr alle auf dieselbe Weise umkommen. Schocktherapie. Oder doch Therapie? Wir haben dann noch unsere Gottesfrage, wo war und ist da Gott bei all dem Schweren und Schrecklichen, das in der Natur und durch Menschen geschieht? Auch dazu sagt Jesus nichts. Oder doch? Wer war und ist denn Jesus? Genau, in Jesus war und ist doch Gott selbst anwesend. In Jesus sagt Gott uns, was wir über solche schlimmen Vorgänge wissen müssen und welche Konsequenzen wir daraus zu ziehen haben. Und da stellen wir als erstes fest, Jesus denkt nicht in unseren Kategorien. Weder in den Kategorien der Menschen damals, noch in den Kategorien von uns Menschen heute. Er denkt anders und fordert alle zum Umdenken auf. Ja, Pilatus war ein Schuft und die Römer waren Unterdrücker. Aber unsere Einteilungen, das sind die Guten und das sind die Bösen, unsere Einteilungen macht Jesus nicht mit. In den Augen von Jesus sind Menschen nicht unschuldig, nur weil sie Terroropfer, verunglückt oder unterdrückt sind oder Schweres erleben. Sie sind deswegen auch nicht schuldiger als andere. Sondern Jesus sagt tatsächlich, alle sind Sünder und haben Umkehr nötig. Die Unterdrückten wie die Unterdrücker. Die Verbrecher wie ihre Opfer. Die Verunglückten wie die Pusher am Bau. Bleiben wir aber noch ein wenig bei dem Punkt, der hat mich beschäftigt, ich so einfach. Im Sozialismus habe ich gelernt, die Kapitalisten und Imperialisten sind die Bösen, die sind an allem schuld. Und die Arbeiter und die Bauern sind die Unterdrückten, die Opfer und damit die Guten. Und egal, was die Arbeiter und Bauern tun und womit sie sich wehren, und wie und womit sie gegen die ausgemachten Bösen vorgehen, als Befreiungskämpfer oder Widerstandskämpfer oder wie auch immer, sie sind die Guten und Unschuldigen, weil sie ja eigentlich Opfer sind. Und die anderen sind die Bösen, nie Opfer. Die kriegen nur ihre gerechte Strafe. Nun hat sich das heute etwas gewandelt. Die rote Schlange hat sich tiefer im Laub vergraben, um besser getarnt ihr Gift unter die Menschen zu bringen. Sie sorgte für eine Art Erweckung in der westlichen Welt, beginnend an den Universitäten der USA. Die Erweckten sind auf Englisch und Neudeutsch woke, also aufgewacht, wach, erweckt und voller Eifer. Und sie sind überwach gegen alles, was sie als Diskriminierung wahrnehmen oder als Diskriminierung ausmachen können. Und ja, es gibt eine Menge an Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten, leider. Aber wie das bei Ideologen so ist, sie setzen einen Wert absolut und blenden anderes dafür aus. Geistlich gesprochen, sie vergöttern etwas, machen es zu ihrem Gott und verfallen damit dem Teufel. Und deswegen sind Ideologien, egal welche, immer zerstörerisch und am Ende tödlich. Alte Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen werden durch neue ersetzt und gar nicht so selten durch schlimmere. Und so haben wir heute das Phänomen, Frauen, farbige, nicht-westliche Menschen, Homosexuelle, Lesben, Queere und was es da alles gibt und alle, die links sind, sind immer die Guten und die Opfer. Und die weißen, westlichen Menschen, und besonders wenn es ältere, noch nicht transformierte weiße Männer sind und alle, die nicht links sind oder erst recht, wenn sie rechts sind, die waren und sind auf jeden Fall die Bösen und die Täter. Soweit sind wir heute. Und auch wenn wir nicht dieser Ideologie oder des Wokismus verfallen sind, wir haben trotzdem diese Tendenz, wir sehen die einen einseitig als Unschuldige oder nur als Opfer und andere sehen wir einseitig als Schuldige. Jesus tickt da ganz anders. Besser gesagt, er teilt unseren Tick nicht. Wenn ihr nicht Buße tut, euer Denken und Verhalten ändert und auf Gott ausrichtet, werdet ihr alle auf dieselbe Weise umkommen, sagt er. Das hat sich tatsächlich 40 Jahre später damals wirklich so erfüllt. Wie Jesus hier und auch an anderen Stellen angekündigt hat, kamen die Römer und brachten nicht nur einen Sturm, sondern alles zum Einsturz. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Und das Blut unzähliger Menschen floss in Strömen im Tempel und in der ganzen Stadt, und zwar auf unfassbar grausame Weise. Das war schlimmer als alles bisherige. Weil sie sich nicht von Jesus sammeln ließen, weil sie die Stunde und Heimsuchung Gottes nicht erkannt haben, weil sie nicht erkannt haben, was zum Frieden dient, weil sie nicht Buße getan und umgekehrt sind. Was Jesus sagte, traf und trifft ein. Und Jesus hatte den Mut und die Klarheit, allen Menschen, egal in welcher Stellung und Position, die Wahrheit vor Augen zu halten. Alle sind Sünder. Die Unterdrücker wie die Unterdrückten. Die Besatzer wie die Besetzten. Die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer. Die Regierenden wie die Regierten. Die Opfer wie die Täter. Die Verunglückten wie die Bewahrten. Die Kranken wie die Gesunden, die Männer wie die Frauen, die Europäer wie alle anderen, die Heterosexuellen wie alle anderen mit anderen Neigungen, die Rechten wie die Linken. Alle haben Buße, Umkehr nötig. Alle brauchen Vergebung. Alle sind auf Gottes Gnade angewiesen. Alle. Alle überall zu jeder Zeit. Die römische Besatzung war ein Problem. Die Grausamkeit des Pilatus war ein Problem. Pfusch am Bau kann ein Problem sein. Es gab und gibt viele, viele, viele Probleme, ja. Aber das Hauptproblem von uns Menschen, sagt die Bibel, von Anfang an ist die Sünde. Und dieses Problem der Sünde muss vorrangig gelöst werden. Alle Unglücke, Verbrechen, Terroranschläge, Kriege, Krankheiten, alle Katastrophen weisen auf eines hin. Nämlich mit unserer Welt ist ganz tief etwas nicht in Ordnung. Mit unserer Welt ist ganz tief etwas nicht in Ordnung. Unsere Welt braucht Erlösung. Wir brauchen Erlösung, wir alle. Und dabei geht es nicht nur um irdisches Wohl, das wir anstreben und erhalten wollen und das uns genommen werden kann, sondern es geht um ewiges Heil oder Verderben. Das Hauptproblem von uns Menschen ist die Sünde. Dieses Problem muss vorrangig gelöst werden. Und genau dafür kam Jesus. Er kam für alle. Für alle Genannten und Ungenannten. Er redete mit allen. Bei ihm gab es keine Brandmauern. Er half allen, die im Glauben zu ihm kamen, egal ob es Juden waren, Unterdrückte oder von den Römern welche. Er half allen, die im Glauben zu ihm kamen. Er starb für alle. Und er besiegte die Sünde und den Tod für alle. Lukas, aus dem unser Predigtwort kommt, sagt am Schluss seines Evangeliums, allen Völkern muss im Namen von Jesus Umkehr und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Und in seiner Apostelgeschichte zitiert er Paulus mit den Worten, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, umzukehren, umzudenken, ihre Gesinnung und ihr Leben zu ändern. Allen überall. Und Jesus sagte zu allen, im Blick auf die, die durch den Turm oder durch Pilatus umgekommen sind, wenn ihr nicht Buße tut, euer Denken und Verhalten ändert und auf Gott ausrichtet, werdet ihr alle ebenso umkommen. Herausforderung an alle: Umkehren oder umkommen. Wenn ihr nicht umdenkt, Buße tut. Dazu gehören zwei Elemente. Erstens, dass wir unsere Meinung über uns selbst und Gott ändern. Dass wir anerkennen, wir sind vor Gott Sünder. Gott und sein Wort sind absolut heilig und verbindlich. Nicht unsere, sondern seine Maßstäbe gelten. Wir haben dagegen verstoßen und verstoßen dagegen. Und Gottes Diagnose stimmt. Und wir können uns davon nicht selber heilen. Das Zweite, wir erkennen an und bestätigen, Jesus ist der einzige Retter. Und er macht uns heil. Wir wenden uns nicht nur von der Sünde ab, sondern wir wenden uns Gott durch Jesus Christus zu. Und so empfangen wir ein neues Leben, das Frucht bringt. Und dieses Leben üben wir nun ein. Ich sage bewusst, es üben wir nun ein. Und wenn wir davon abkommen, das passiert, dann kehren wir wieder um. Und wenn wir fallen, das passiert auch, dann stehen wir wieder auf. Aber die Frucht der Umkehr, die will Gott tatsächlich sehen. Und davon handelt das Gleichnis vom Feigenbaum, das Jesus noch erzählt. Er sagt den Leuten nach seinem 2,5-jährigen öffentlichen Dienst damals sehr konkret: Ihr habt noch ein Jahr Zeit umzukehren. Noch ein Jahr. Dann ist es zu spät. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr umkommen. Gott gibt uns Zeit. Doch die sollten wir auch nutzen. Wenn nicht, dann entspricht unser Ende dem des abgehauenen Feigenbaums oder der Ermordeten im Tempel oder der Verunglückten im Turm und das in einer ewigen Dimension. Buße tun, wie Luther es übersetzt, das bedeutet unser Denken und Verhalten ändern und auf Gott ausrichten. Immer wieder neu auch. Ja, unsere Brücke zu Gott ist eingestürzt. Und zwischen uns und Gott ist ein tiefer Abgrund. Aber Jesus ist die neue Brücke zu Gott und die hält ewig, die stürzt ganz gewiss nicht ein. Und die bringt uns sehr zuverlässig über alle Abgründe, egal wie sie sind, wie tief oder was wir da entdecken. Diese Brücke, Jesus, bringt uns zuverlässig über alle Abgründe hin zu Gott. Verlassen wir also unsere alten Wege im Denken, Reden und Handeln und gehen den Jesusweg. Gehen Gottes Weg über die Jesusbrücke mit einem erneuerten Denken, Reden und Handeln. Egal wo und wie wir gerade sind, es wird da immer wieder einmal Korrekturbedarf geben, dass wir unser Denken und Verhalten überhaupt erstmal oder dann auch immer wieder neu auf Gott ausrichten. Oder wenigstens nachjustieren. Und dazu mahnt uns alles, was in dieser Welt und in unserem Leben schief geht. Und dazu lädt Jesus immer noch ein. Selbst wenn er uns mit seinen Worten oder der Überführung des Heiligen Geistes schockiert. Er will uns nur auf den Weg zu Gott bringen und so heilen und heil machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ja, ich lade ein zum Gebet, in dem auch eine Pause ist, wo wir persönlich Gott Dinge sagen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du siehst diese Welt und alles, was auf ihr geschieht, mit ganz anderen Augen als wir. Und du forderst uns heraus. Du forderst uns heraus, immer mehr wie du zu denken und zu lernen, mit Gott zu denken. Und da müssen wir immer wieder umkehren. Damit werden wir nicht fertig, aber wir dürfen dir näher kommen. Wir brauchen dazu dein Wort und haben es nötig, es immer wieder neu zu hören und zu lesen. Wir brauchen dazu deinen Heiligen Geist, der uns für dein Wort lebendig macht und uns führt. Wenn uns etwas bewusst geworden ist, wo wir mit unserem Denken und Verhalten und auch Reden daneben lagen oder liegen, dann sagen wir dir das jetzt persönlich in der Stille. Herr Jesus, bitte vergib. Danke, dass du gerne vergibst. Wir nehmen deine Vergebung im Glauben an. Bitte hilf uns zu einem erneuerten Denken und Verhalten. Wenn jetzt noch konkrete Dinge nötig oder von dir her möglich sind, zeige sie uns bitte. Wir bringen dir unsere Kirche und Gemeinde und bitten dich, öffne du ihr noch Türen und halte sie offen zu dir und zu deinem Wort umzukehren, zurückzukehren. Dasselbe erbitten wir für unser Land, das sich so weit von dir entfernt hat. Und wir bitten dich für dein Volk Israel, dass die Zeit seiner Rettung und seines Heils naht. Und damit auch die Zeit seiner Umkehr. So wird auch seine Umgebung und die ganze Welt dein Heil erfahren. Das hast du versprochen. Danke. Amen.